Salz und Licht, das kommt aus einer Bibelpassage, die ja vorhin, ist ein Stück davon vorgelesen worden in Matthäus 5. Und ich möchte euch mal reinnehmen in das Setting, weil das Setting sagt so viel von unserem Herrn, von unserem Jesus. Er sagt so viel über das Herz Gottes, dass ich euch das gerne mal reinnehmen möchte. Jesus war in Galiläa unterwegs. Und wenn man wichtig war und wenn man Karriere machen wollte und wenn man was bewegen wollte und wenn man irgendwie so, ne, dann hat man zugesehen, dass man aus Galiläa wegkommt. Das war so eins der Gebiete, da wenn du irgendwie konntest, dann hast du irgendwann deine Koffer gepackt und bist gegangen. Ja? Irgendwie so die Niederlausitz, ja, also irgendwie sowas, ne? Also Galiläa, das war irgendwie so eine Gegend, da wollte man nicht sein. Und unser König, unser Gott, hat sich entschieden, in diesem Fleckchen Erde Mensch zu werden und an dieser Stelle anzufangen und zu machen. Und dann wird in der Bibel erzählt, dass er anfängt zu predigen und dass er anfängt, so das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Liebe Gottes, die Gegenwart Gottes so auf die Erde tropfen zu lassen. Ja, man konnte Jesus verhältnismäßig leicht folgen, man musste nur der Tropfspur folgen. Da ist irgendeine Familie, die irgendwie gerade feiert, dass jemand geheilt wurde. Da ist irgendwer, der sagt, Mensch, wie er mich angeguckt hat. Da war jemand anders, der gesagt hat, so, oh, seine Worte haben was in mir zum Brennen gebracht. Da musst du nur der Tropfspur folgen. Und ganz viele sind dieser Tropfspur gefolgt, weil das Land arm war und dürr war. Und den Leuten ging es echt schlecht. Es war normal in Galiläa zu der damaligen Zeit, dass man nicht wusste, ob man in der nächsten Woche eine Mahlzeit überspringen muss oder nicht. Und eine Mahlzeit hieß eine von zweien. Es ging den Leuten schlecht. Sie waren in einem besetzten Land. Die Römer hatten sich das Ganze reingeholt und man wusste nie so genau, ob gerade irgendein römischer Hauptmann, der da irgendwo in der Gegend zuständig war, gerade mal wieder Lust hatte auf Ärger machen. Und dann kommt eben Gott da rein. Dann kommt Jesus da rein. Und die Leute spüren ihren Durst. Wisst ihr, was Armut mit Leuten macht? Manchmal macht Armut mit Leuten, dass sie irgendwie denken, ich bin nichts wert. Nicht ich bin arm, sondern ich bin nichts wert. Und diese Menschen waren es Gott wert, da zu sein. Diese Menschen waren es Gott wert, Mensch zu werden und auf die Erde zu kommen. Und etwas in ihnen hat begonnen, das zu spüren und zu sagen, vielleicht, gibt es doch Leben für mich. Und sie sammeln sich und kommen zusammen. Und die Bibel erzählt, dass da Tausende zusammengekommen sind. Und was heißt das für solche armen Leute? Das heißt, dass sie als Tagelöhner Tagelohn, das heißt, ne, ich arbeite eben am Ende des Tages, kriege ich mein Geld für den Tag, den ich gearbeitet habe. Und da ist nicht viel an Rücklage, Das waren Tagelöhner, die konnten in der Zeit dann eben nicht arbeiten und konnten sich nicht kümmern um ihre Felder. Das waren Opfer. Die haben nicht an ihrem freien Tag einen Gottesdienst besucht, den gab es nämlich nicht, sondern die sind rausgeströmt zu Jesus, um Leben zu tanken. Die wollten ihrer Hoffnung Raum geben und haben gesagt, vielleicht ist da was für mich. Und dann fängt er ja an mit diesen, ne, also ich nehme euch mal rein, nur dass ihr das versteht, was das für eine Bibelstelle ist. Ja? Und dann nimmt er die rein und sagt, ne, selig sind. Und dann sagt er, ne, die Armen sind im Geiste und die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Ja? Das müssen wir uns vorstellen, weil wir können irgendwo hingehen, können Leute verklagen und können davon ausgehen, dass der Richter, mit dem wir es zu tun haben, nicht bestechlich ist. Aber das waren Leute, die hatten eigentlich keine Option. Und deren Hoffnung war, dass es keinen Ärger gibt. Weil wenn es Ärger gibt, waren sie immer die den Kürzeren gezogen haben. Und dann kommt Jesus und redet von den Friedensbringern. Und er redet von denen, die verfolgt werden und die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Er redet zu diesen Leuten und er trifft ihre Situation. Und mal ganz ehrlich, das ist nicht unsere Situation. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch da nicht mit in diese Menge reinsetzt. Sondern wir sitzen da so ein bisschen neben dieser Menge und es geht uns unfassbar gut. Es geht uns unfassbar gut. Deswegen sind Krankheit und Heilung so ein Wahnsinnsthema in unserer Gesellschaft, weil es so ziemlich das Letzte ist, wo es uns nicht so gut geht. Also zumindest mit 87 schlägt das dann irgendwann zu. Aber das ist der Herzschlag Gottes. Der Herzschlag Gottes ist, hineinzukommen in den Schrei unseres Herzens. Und dann, nachdem er dieses selig über den Leuten ausruft und ich glaube, dass da ein Haufen Leute saßen, standen, lagen, die nicht wussten, ist das echt? Stimmt das? Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Das hatte ihnen noch niemand gesagt. Alles, was die Gesellschaft ihnen gesagt hatte, ist, ihr seid Staub. Ihr seid Dreck. Ihr seid höchstens im Weg und macht euch bitte unsichtbar. Und Jesus kommt und sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Unser Gott verleiht uns Würde. Gibt ja im Grundgesetz diesen netten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Satz ist undenkbar ohne Jesus. Ohne 2000 Jahre Kirchengeschichte wäre dieser Satz nie ins Grundgesetz gerutscht. Unfassbar unmöglich. Guckt euch mal Gesellschaften an, wo das Christentum diese Durchsäuerung nie hat stattfinden lassen. Was für ein Menschenbild es in diesen Gesellschaften gibt. Das ist Jesus. Jesus kommt zu Leuten, guckt ihnen in die Augen und sie wissen, ich bin wertvoll. Ich weiß nicht warum, aber ich bin wertvoll. Ich könnte dir, Jesus, könnte ich so viele Sachen erklären, warum ich wertlos bin. Und du guckst mich an und da kommt was anderes. Ihr seid Salz und Licht. Wie könnte das aussehen? Was könnte das für uns heißen? Und wir müssen das uns irgendwie übersetzen, weil wir sind eben nicht die, die Jesus damals angesprochen hat. Wir sind da irgendwie so ein bisschen anders. Ich lese euch nochmal die Bibelstelle im Zusammenhang vor und dann versuche ich uns das ein bisschen nochmal rüberzuholen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter dem Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also wenn das so ist, dann gibt es irgendwie zwei Aufträge für Gemeinde. Und ich glaube, der eine Auftrag ist, dass wir so eine Heilanstalt sind. So ein Hafen. So eine, naja, eine Heimat halt. Ich habe das vorhin bei mir so ein bisschen beschrieben. Ohne Gemeinde wäre mein Leben einfach ätzend geworden. Und das ist richtig so. Gemeinde muss der Ort sein, wo sich Leben ändern. Gemeinde muss der Ort sein, wo Leute heil werden können. Ich war ein Freak und ich war so ein verkopfter Schnösel, irgendwie sowas, der sich für das Schlauste hielt in dieser Welt, irgendwie sowas. Saß als 16-Jähriger in der Runde von diesen alten Leuten, die da irgendwie miteinander gesungen und Bibel gelesen haben. Und die waren einfach nur nett. Und zwischendurch habe ich mich auch gefragt, warum sind die eigentlich nett? Weil ich bin so ziemlich das Letzte, was sie normalerweise aussuchen würden, um sich daneben zu setzen, wenn sie in den Bus einsteigen. Ist übrigens bis heute noch so. Wenn ich im ICE sitze, so die letzten drei Plätze, die besetzt werden, einer davon ist meiner, der neben mir. Ja? Also ich, es ist einfach so. Aber Gemeinde hat mich aufgenommen. Und dann sind wir ja diese merkwürdigen Krankenhäuser. Wir sind ja diese Krankenhäuser, wo wir Patient und Pfleger in einer Person sind. Ja? Kaum hat man uns die Krücken gegeben, damit wir irgendwie uns durch die Gegend bewegen können, wird irgendwer um die Ecke kommen und wird sagen, wenn du eine Hand benutzen kannst, da ist einer, der muss gewaschen werden. Hoffentlich ist das Gemeinde. Hoffentlich ist das Gemeinde. Wir hatten gestern Abend, war ich mit ein paar Leuten mit euch zusammen und ich wollte jetzt keine Anekdote erzählen, keine Bange, ne? So, das habe ich versprochen. Ich war gestern Abend mit ein paar Leuten zusammen und ich dachte mir, das mache ich jetzt nicht gestern Abend, was ich jetzt sage, weil das, ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei den anonymen Alkoholikern gewesen ist oder bei den anonymen Narcotics oder anonyme, also es gibt ja alle möglichen Anonymen. Irgendwie sowas. Und ich werde jetzt auch nicht fragen, wer das schon mal war, weil das ist ja der Zweck von Anonym, dass man da ist, ja logisch, ne, so irgendwie. Aber wisst ihr, was bei anonymen Alkoholikern das Coole ist? Wenn du da hingehst, dann wissen alle, du bist hier, damit sich dein Leben ändert. Bist du hier, weil du willst, dass sich dein Leben ändert? Gehst du in einen Hauskreis oder in eine Bibelstunde oder in einen Gebetsabend, weil du willst, dass sich dein Leben ändert? Oder hast du ein Mindset, das sagt, ach, mal gucken, was da so kommt? Und ich möchte dich auffordern, ein Mindset zu entwickeln eines anonymen Alkoholikers. Wir sind nämlich anonyme Sünder. Wir sind Menschen, die unfassbare Abgründe in ihrem Herzen haben. Und ich kenne meine eigenen Abgründe. Und weil ich Pastor bin, kenne ich auch so ein paar andere. Aber wir alle laufen mit Dämonen durch die Gegend, die fies und gemein sind. Wir alle haben Sachen in unserem Herzen, die sind zerrissen, die sind kaputt. Einige von uns haben Selbstbeschreibungen, die sind nicht das, was Gott über deinem Leben sagt. Einige von uns haben Gewohnheiten, das ist nicht das, was du leben willst und was Gott will, dass du lebst. Einige von uns haben immer mal wieder irgendwie, dass sie links und rechts irgendwo hin abbiegen, wo sie eigentlich nicht hin links oder rechts abbiegen wollen. Und das Angebot von Gemeinde ist, herzlich willkommen. Wir sind nämlich alle so. Gemeinde ist der Ort, wo ich jemand anders sagen kann, gestern bin ich bei der Prostituierten gewesen. Und es tut mir leid. Gemeinde ist der Ort, wo ich sagen kann, ich habe letztes Jahr die Steuer betrogen. Gemeinde ist der Ort, wo ich sagen kann, ich habe gestern meine Frau angeschrien. Gemeinde ist der Ort, wo ich sagen kann, gestern Nacht um 2 habe ich mir die Birne weggeknallt, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das ist Gemeinde. Und wenn das Gemeinde nicht leistet, dann ist sie fade und dann muss sie entsorgt werden. Und es ist die Herausforderung meines Herzens, diese Atmosphäre herzustellen. Es ist die Herausforderung, die an mich gestellt ist, dass ich so lebe, dass Leute vor mir sich Menschen nackig machen können, ohne dass sie sich schämen müssen. Weil das müssen sie nicht. Gott ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Gott ist gekommen, um zu vergeben. Gott ist gekommen, um wiederherzustellen. Gott ist gekommen, um heil zu machen. Und was ich nicht will, ist eine Spießergemeinschaft bilden, in der wir miteinander alle nett zueinander sind. Nämlich genau das findet in Jerusalem statt. Aber nicht auf diesem Berg in Galiläa, wo Jesus zu den Leuten redet. Jeder hat da von jedem gewusst, in diesen kleinen Dorfgemeinschaften. Und das waren ja nicht in sich abgeschlossene Häuser mit Neoprenfenstern. Na, da war die eine Lehmwand weiter war die nächste Familie. Was immer man gemacht hat, jeder hat es gewusst. Ich komme aus so einem Dorf, ne, da haben die Nachbarn manchmal vor mir gewusst, was wir kochen werden. Gemeinde, die Salz und Licht ist, ist eine Heilanstalt. Das können wir aber nicht sein, wenn wir zum Arzt gehen oder wenn wir zu unseren Mitchristen gehen oder zu denen gehen, die Christen sind und wir sind es noch nicht. Und dann rumdrucksen und sagen, ja, wo ist denn der Schmerz? Ja, In der Gemeinde, in der ich bin, ist von den Frauen, die von außen kommen, nicht die Frauen, die in unserer Gemeinde groß werden, von den Frauen, die von außen kommen, bringen ungefähr 50% eine Missbrauchserfahrung mit. Das ist ja die real existierende Welt, in der wir sind. Ich komme aus einem Elternhaus, wo nebenan im Wohnzimmer die Leute, meine Eltern, sich angeschrien haben und sich gegenseitig aufgefordert haben, dann kannst du ja gehen. Damit bin ich eingeschlafen. Das war das etwas andere Nachtlied, in dem ich groß geworden bin. Einige von euch sind damit groß geworden, dass Eltern sie angeguckt haben und gesagt haben, na, schade, dass du ein Mädchen bist. Ich bin damit groß geworden, dass mein Bruder der handwerklich Begabte war. Also wenn ich was in die Hand genommen hat, dann hat man versucht, es mir vorsichtig aus der Hand rauszunehmen, bevor es noch kaputter geht. Und ich könnte jetzt haufenweise und ne, irgendwann kommt der Punkt, wo es auch dein Leben trifft. Gemeinde ist der Ort, wo wir uns entweder nackt voreinander machen können oder wir spielen Gemeinde. Und das ist anstrengend, doof und langweilig. Wenn wir unsere Schuld nicht voreinander bekennen können, dann haben wir unseren Weg hin zur Gemeinde verloren. Jetzt ist ja das Fiese mit dem Schuldbekenntnis, ist ja das Fiese, dass wir damit ja auch verbinden, ich möchte das anders leben. Es wäre ja noch viel cooler zu sagen, also okay, ne, ich bescheiß die Steuer, ich bekenne meine Schuld und nächstes Jahr wieder. Dann kann ich das ja sogar mit gutem Gewissen machen. Aber so funktioniert es halt nicht. Sondern natürlich ist es dieses Ding in mir, dass ich irgendwann mal Gott so atmen rieche, dass ich merke, er ist ein zorniger Gott. Er hasst meine Sünde. Er lächelt nicht über mein falsches Abbiegen. Er hasst es. Ist nicht so, dass Gott mir zuguckt und sagt, naja, ist halt faul. Er hasst es. Aber er liebt mich. Und Gemeinde ist der Ort, wo beides zusammenkommen kann. Sie meine Schuld bekennen kann und dass dann trotzdem sich jemand nicht von mir abwendet. Dass dann trotzdem Leute da sind. Ich war jetzt vor kurzem in so einem spooky Single-Treffen, ja? Lauter coole Frauen und lauter merkwürdige Männer. Also ich bin verheiratet, aber ich war da als Referent, ja? So, ne? Also wirklich, ich dachte so, boah, ey, die armen Frauen. Was für Männer so rumlaufen in der Szene. Fürchterlich. Ja, es ist wirklich ganz schrecklich. Also wirklich, es war traumatisierend. So, ne? Mir erzählen Frauen, alleinstehende Frauen, erzählen mir, dass es immer wieder Ehepaare gibt, wo sie eine manchmal subtile, manchmal nicht so subtile Ablehnung von Frauen erleben. Weil es könnte ja sein, dass sie den Mann anbaggert. Gemeinde muss der Ort der totalen Annahme sein. Und deine Angst, mit der musst du zurechtkommen. Und die muss zu Jesus. Ich könnte jetzt, ihr versteht, ich versuche nur so ein bisschen das Feld anzudeuten. Salz und Licht. Salz und Licht. Gemeinde ist eine Heilanstalt. Und Gemeinde ist, wir sind irgendwie die anderen. Ne? Uns sind Themen wichtig, die nicht allen wichtig sind. Wir versuchen, ein Leben zu leben, das für andere manchmal ein bisschen freakig ist. Wir haben ethische Entscheidungen an manchen Stellen, die wir treffen, wo andere Leute sagen, ja, spinnst du oder was? Es gibt gibt es dieses, es befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft im Strom der Heillosigkeit. So ist die Formulierung in meiner Bibel. Es befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft im Strom der Heillosigkeit. Ja klar, das ist die andere Seite von Gemeinde. Die Heilanstalt, in der alle rein können. Und das andere ist, dass wir ein Leben haben, das so anders ist, dass Leute sich das angucken und sagen, wüsste ich nicht, ob ich das könnte. Aber sieht schon spannend aus. Wenn ihr das wirklich umgesetzt kriegt, das wäre cool. Und das Komische ist ja, dass wir es manchmal verknüpfen, also dass sich das dann vermatscht, also dass es nicht diese beiden Seiten gibt von Gemeinde, sondern dass sich das so vermatscht. Und dieses Vermatschen, das führt dann dazu, dass wir nett sind. Und nett ist genau das, was wir nicht sein sollen. Nett ist nämlich nicht der Ort, wo Leute ihre Schuld bekennen. Leute bekennen ihre Schuld im Angesicht von Menschen, die ihrer eigenen Zerbrochenheit ins Gesicht geguckt haben. Und nett ist auch nicht der Ort, wo wir Leute wirklich challengen. Nett ist nicht der Ort, wo Leute merken, ah krass, die meinen das wirklich so. Die glauben das wirklich, dass ihr gesamtes Geld dem Herrn gehört. Krass. Die glauben wirklich, dass ihre gesamte Zeit dem Herrn gehört. Ja, krass. Die glauben, ja, ihr versteht, ne? Nett ist irgendwie das Schlechte aus beiden Welten fusioniert. Gemeinde ist nicht nett. Gemeinde ist der Einbruch des Reiches Gottes in eine dunkle Welt. Gemeinde ist der Brückenkopf einer feindlichen Macht, die reinkommt in diese Welt, um diese Welt zu erobern. Ist nicht nett. Ist überhaupt nicht nett. Gemeinde ist ein anstrengender Ort. Da sind Leute, ey Mann, muss ich euch doch nicht erzählen. Das sind so Leute wie ich. Stellt mal vor, ich wäre Mitglied bei euch, ihr müsstet mich ertragen. Sonntag für Sonntag. Boah, ne? Gemeinde ist nicht nett. Gemeinde wimmelt von Leuten, die würden wir uns nicht als Freunde aussuchen. Sollt ihr auch gar nicht sein, ihr sollt Familie sein. Eure Annahme untereinander muss viel tiefer gehen als Freundschaft. Freundschaft, was ist denn das? Jesus will, dass ihr Gemeinschaft lebt. Viel mehr als Freundschaft. Viel breiter, viel tiefer. Viel bedingungsloser. Es ist nicht die Frage, ob mir dann deine Nase passt oder nicht. Wenn Jesus die Nase durch die Tür bringt, dann passt sie ihm und das ist alles, was zählt. Der Rest ist nicht, der ist egal. Zählt nicht. Die Bergpredigt ist so ein Theologenproblem. Also es kommt aus der Bergpredigt, ne? Matthäus 5 bis 7. Wenn du noch nie die Bibel gelesen hast, noch nie aufgeschlagen hast, Matthäus 5 bis 7 einfach ein paar Mal lesen. Am besten mal einmal laut und heulen. Ja, also die Bergpredigt, das ist der Hammer. So, also für Theologen ist die Bergpredigt eine riesige Herausforderung. Die wissen nämlich nicht, was das ist. Ich nehme euch jetzt mal so in zwei, drei Ideen zur Bergpredigt rein und dann merkt ihr, was das Problem ist. Ja? Es könnte sein, dass die Bergpredigt von Jesus gehalten wurde, um uns zu sagen, wie wir leben sollen. Ja? Wenn er das wirklich so gemeint hat, dann ist er fies. Weil das geht nicht. Das kriegen wir nicht hin. Schaffen wir nicht. Vielleicht ist die Bergpredigt ja auch eher so eine allgemeine. Also jemand hat mal gesagt, so das Grundgesetz des Reiches Gottes. Also so die blumigen Sätze, ne? So die Würde des Menschen ist unantastbar und irgendwie sowas. Ne? Und dann irgendwann gibt es so die konkreten das Konkrete, was dann irgendwie, das kann man so indirekt ableiten aus dem. Braucht manchmal Jahrzehnte, bis aus dem Grundgesetz dann konkrete Gesetze werden, aber irgendwann sind wir da. Also in unserem Fall dauert das dann 2000 Jahre oder 3000 Jahre. So kann man die Bergpredigt lesen. Es gibt Leute, die lesen die Bergpredigt als der Versuch Jesu, uns in die Kapitulation zu führen. Dass wir das lesen und dass irgendwann der Moment kommt, wo wir merken, boah ey, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Weil so wie ich bin, so will ich nicht bleiben. So wie ich jetzt lebe, so will ich es nicht leben. Die Werte, die ich in meinem Herzen vorfinde, die Reihenfolge ist eigentlich falsch. Ihr merkt schon, ich neige zu dem Letzteren. Die Bergpredigt ist Jesu liebevolle Aufforderung, irgendwann mal zu scheitern. Zu ihm zu gehen und zu sagen, ich schaff's nicht. Ich habe versucht, fromm zu sein. Ich habe versucht, nett zu sein. Ich habe versucht, ein guter Ehemann zu sein. Oder ein guter Vater. Ich habe versucht, ein guter Sohn zu sein. Oder ein guter Arbeitnehmer, vielleicht sogar ein guter Nachbar. Aber wenn ich das lese, was du hier sagst, dann komme ich mir vor wie einer, der irgendwie über eine 40 Zentimeter Leine springen kann und du kommst da kalt lächelnd rein in den Raum, schraubst die Latte auf 3,15 Meter und sagst, mach. Ich glaube nicht, dass die Bergpredigt 1,40 Meter ist. Ich glaube nicht, dass sie geschrieben ist, damit wir nur trainieren und trainieren und irgendwann kommen wir rüber. Aber ich glaube, was Gott will, ist, dass es uns verzweifelt in seine Arme treibt. Und dass Gemeinde der Ort ist, an dem hoffentlich andere mit uns verzweifeln. Und dass wir uns gegenseitig das gute Wort zusprechen können. Er ist das Ende all unserer Sünden. In ihm ist Vergebung. Er ist gnädig und barmherzig, ein gütiger Gott. Ich bete mit uns. Herr, wir legen dir unsere Hilflosigkeit hin. Unsere Sehnsucht, so unsere Scham zu bedecken und die Spielchen zu spielen. Wir legen dir unseren ganzen Energieaufwand hin, dass die Leute irgendwie was Gutes über uns denken. Und wir legen dir den Teil von Gemeinde hin, der irgendwie so angelegt ist, dass wir voneinander Gutes denken. Und wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Die Leute haben von dir gesagt, dass du ein Freund der Zöllner und Sünder bist. Und wir bitten dich, dass das die Leute von uns sagen. Dass wenn Leute irgendwie so mit beiden Händen irgendwie so in den Dreck gegriffen haben, dass sie dann sich an uns erinnern und dass sie bei uns klingeln. Und wir bitten dich, dass wenn wir die Tür aufmachen, dass wir unsere dreckigen Hände nicht verbergen. Herr, wir bitten dich, dass in uns eine Sehnsucht ist, zu leben, wie du das willst. Uns auszustrecken nach Heiligkeit, Licht zu sein, Salz zu sein, Kraft zu entfalten. Dass es uns immer weniger prägt, was unsere Eltern uns beigebracht haben und dass es uns immer mehr prägt, was du uns beibringst. Herr, wir wollen nicht gute Deutsche sein, wir wollen Himmelsbürger sein. Wir wollen Leute sein, die irgendwie nicht reinpassen in diese Welt und gerade deswegen in dieser Welt einen Unterschied machen können. erbarm dich. Erbarm dich über unsere Spießigkeit, erbarm dich über unsere Ängste, erbarm dich über unsere Abgründe. Erbarm dich über unsere Faulheit, uns die Finger schmutzig zu machen. Und erbarm dich über unsere Hartherzigkeit, wo wir Menschen verurteilen und nicht in der Lage sind, innerlich die Vergebung auszusprechen, die du sie hören lassen willst. Erbarm dich, Herr. Wir brauchen dich. Amen.